Herzlich willkommen hier auf der Buchkomplizenbühne. Und ich glaube, jetzt kann es tatsächlich gelingen, vielleicht mal einen Applaus einzufordern vor denen, die vor der Bühne stehen. Das funktioniert. Wunderbar. Und wir haben hier auch hochkarätige Gäste, die wir sowieso haben, aber heute eben zahlreich auf der Bühne. Ich fange mal ganz außen an. Der Mann im blauen Hemd, blaue Hemden, sehr sympathisch. Ja. Historiker aus der Schweiz, Dr. Daniele Ganser, hat es hierher geschafft. Das ist wunderbar.
Hallo.
Natürlich journalistisches Urgestein aus Berlin-Kreuzberg, genau, Matthias Bröckers. Herr Bröckers, das ist Ihr Applaus. Und natürlich aus der Nähe von Kassel, Ulrich Teusch. Herr Teusch, wunderbar, dass Sie hierher gefunden haben. Hallo. Herr Teusch, Ihr Buch steht auch hier auf dem Tisch, Der Krieg vor dem Krieg. Sie sind ja Journalist und beschreiben eben, was sich in den Medien abspielt. Matthias Bröckers hat verschiedene Bücher auch zum Thema Krieg gesprochen. Wir sind die Guten. Hier steht gerade das aktuelle Buch von Julian Assange, dass wenn jemand sich dagegen wendet, dann kriegt er ganz schnell mit gesiebter Luft zu tun. Und Daniele Ganser, auch inzwischen ein Standardwerk, Illegale Kriege. Und wir möchten uns heute vor allem mit den Medien beschäftigen. Deswegen, dass der Name dieses Panels heißt Spaltungswerkzeug, Massenmedien. Da gibt es ja sehr viele Konflikte, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Da haben wir Syrien, werden wir darüber sprechen. Wir haben die Ukraine, wir haben die Krim, wir haben natürlich den 11. September. Man kann sagen, wenn man heute die Zeitung aufschlägt oder ins Netz geht oder den Fernseher anmacht, Krieg, ein Wort, was sofort vorkommt. Und wir werden ständig aufgefordert, uns gefälligst zu positionieren, denn der Feind muss da draußen irgendwo lauern. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, was mit unseren Medien los ist, ob sie heute noch integrieren oder ob sie eigentlich Feindbilder konstruieren. Und wir können uns dann einreihen, um gemeinsam an die Front zu fahren. Und zwar nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb, denn inzwischen gibt es ja eine sehr gespaltene Gesellschaft. Zu jedem Thema muss man sich positionieren. Ich möchte bei Ihnen anfangen, Herr Dr. Daniele Ganser, weil Sie ja auch immer wieder darauf hinweisen, was Medien machen. Man gibt ja diesen Spruch, die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden. Würden Sie das so zusammenfassen oder sagen Sie, es ist zu pauschal?
Es ist zu pauschal, aber es stimmt trotzdem, weil es ist natürlich so, dass wenn Sie die Zeitungen aufschlagen, Süddeutsche Zeitung, FAZ oder wenn Sie ARD oder ZDF oder auch Schweizer Fernsehen schauen, dann sehen Sie eine mögliche Sicht auf die Welt. Ja. Und gerade jetzt am 9. Oktober 2019, also vor wenigen Tagen, ist die Türkei in Syrien einmarschiert. Und ich habe dann die Medien beobachtet, wie berichten sie. Der Schweizer Bundesrat hat das verurteilt, finde ich richtig. Es ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Heute habe ich noch Süddeutsche Zeitung gelesen. Wie schreiben die darüber? Die sagen, das geht gar nicht. Aber dann, was nicht steht in der Zeitung, ist das Interessante. Es steht nicht, dass auch Deutschland im Syrienkrieg ist. Während wir hier sitzen, ja, sind Tornados in Syrien im Luftraum. Und Deutschland beruft sich auf genau das Gleiche wie die Türkei, nämlich Terrorbekämpfung. Es gab 2015 einen Terroranschlag in Paris. Und dann hat Angela Merkel gesagt, wir müssen nach Syrien. Das ist schon ein ziemlich abgefahrenes Argument. Und diese Dinge werden in den Medien nicht ausgeleuchtet. Ich finde die Medien, ich sage manchmal, sind sehr NATO ausgerichtet. NATO-Medien nenne ich sie manchmal. Und dann werden die Journalisten sauer und sagen, nein, wir sind keine NATO-Medien. Aber es wird sehr oft die Position von Washington vertreten.
Herr Teusch, ich möchte bei Ihnen da gleich weitermachen. Wie kann es sein, dass unsere Medien also die Überfahrt über die Grenze von Erdogan verurteilen, ohne zu erwähnen, dass die Bundeswehr ja mit den Fliegern oben über dem Land ist und so etwas macht? Wie geht das?
Also dieser Satz, die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden, mit dem beginnt ja dieses Buch. Das ist natürlich eine Zuspitzung. Ich denke aber trotzdem, dass es richtig ist, im Großen und Ganzen. Es gibt Ausnahmen im Journalismus, ja, aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man es auf diese Formel bringen. Und das ist auch die Erklärung für diese Art von Berichterstattung. Ja. Medien der Herrschenden waren sie immer, aber sie waren es in unterschiedlichem Grad. Ja. Wenn die internationale Lage und die nationale Lage entspannt ist, wenn wir international Friedenspolitik machen, wenn im nationalen Bereich ein Reformaufbruch ist, wie wir das in den 60er, 70er und frühen 80ern auch noch hatten, dann laufen auch die Medien an der langen Leine. Wenn wir aber eine Situation haben wie heute, wo die internationalen Spannungen wachsen, wo man, ein falscher Begriff, aber ich erwähne ihn trotzdem, wo man von einem beginnenden neuen Kalten Krieg oder einem bereits stattfindenden neuen Kalten Krieg redet, in solchen Situationen laufen die Medien an der kurzen Leine oder sind wirklich ganz festgezurrt. Der Korridor, der Spielraum wird immer enger. Und der Druck, dann im Interesse von bestimmten Kräften zu berichten, wird größer. Und die Gleichförmigkeit nimmt zu. Ja? Das ist das, was wir im Moment haben. In so einer Situation sind Medien mehr denn je Lückenmedien. Das heißt, sie unterschlagen gezielt bestimmte Informationen, die zum Störfaktor werden können.
Also Sie verkürzen und Sie reißen aus dem Kontext. Ich möchte, weil Sie gerade von dem Satz gesprochen haben, ich möchte mal auf Ihr Buch hinweisen, der Krieg vor dem Krieg, wie eben Propaganda gemacht hat, um Leute einzuheizen, einzupeitschen. Bei Ihnen weitermachen, Herr Bröckers. Sie haben ja auch sich intensiv seit dem 11. September auch mit den Medien natürlich beschäftigt, wie wir den Terroranschläge, wie wir sie auch immer nennen, wie wir sie in den Medien verkauft bekommen, was wir zu glauben haben oder wie das zu interpretieren ist. Wenn ich sage, die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden und er von Kurz alleine spricht, wer sind denn diese Herrschenden, dass sie den Medien sagen können und die das auch machen müssen, wie darüber, zu berichten, wie darüber berichtet wird?
Naja, das sind in den USA, wissen wir es, 5 Konzerne, die 92% des gesamten Medienoutputs kontrollieren. Also das sind Geschäftsbetriebe, die Geld verdienen müssen, Shareholder Value beachten und so weiter. Die senden natürlich nicht nach dem Auftrag, mit dem Auftrag, wir müssen unser Publikum optimal, objektiv und umfassend informieren, sondern die senden das, was ihre Werbeeinnahmen, die ja die Haupteinnahmequelle sind, sichert. Und was jetzt aber zu beobachten ist, glaube ich, dass die herrschende Meinung, die von den herrschenden Konzernen und großen
Medienhäusern
kontrolliert wird, dass diese Deutungshoheit zu bröckeln beginnt.
Das ist schon so.
Aufgrund des Internets ja auf einmal auch Leute wie Ken Jebsen oder Medien zur Verfügung haben und eine Masse erreichen über ihren Blog, über ihren Kanal, über ihre Sachen, was vor 20 Jahren so nicht denkbar und nicht möglich oder vorstellbar war. Wir haben ja alle schon für Redaktionen und in Zeitungen, Sendern und so weiter gearbeitet und wissen, wie das da läuft. Die sind in der Regel hierarchisch aufgebaut und da wird von oben nach unten die herrschende Meinung durchgegeben. Und wenn jemand mal dagegen verstößt oder irgendetwas tut oder macht, was da nicht reinpasst, dann wird der Rundfunkrat irgendwelche Gremien dann konsultiert und die sagen dann irgendwas. Da kann man feststellen, im Öffentlich-Rechtlichen bei uns wird der Meinungskorridor auch immer enger. Wenn man, wie hier gerade angesprochen, irgendwas gegen die NATO sagt oder sagt, Leute, können wir mal überlegen, gibt es vielleicht eine Alternative? Könnte man vielleicht einen Friedensvertrag mit Russland und China auch machen? Warum geht sowas? Also sowas kommt ja bei uns ist nicht sagbar sozusagen. Oder wenn, dann irgendwie abends um 23:30, wo keiner mehr zuguckt. Also der Korridor wird immer enger und dadurch werden die sozusagen noch freien Medien im Internet, da wo man jetzt bloggen kann, da wo man senden kann, das wird immer kriegt immer mehr Bedeutung. Und das Publikum checkt das, was die Tagesschau und was heute und so weiter erzählen, da stimmt doch was nicht. Ich habe ja vor 5 Jahren mit dem Paul Schreier das Buch gemacht, Wir sind die Guten, über den Ukraine-Konflikt, weil Onkel von mir, der fast 90 war, konservativer, katholischer Ex-Ingenieur, mit dem wir Kaffee tranken. Und der sagte irgendwann zu mir, Matthias, was ist denn da eigentlich mit der Ukraine? Ich gucke schon gar nicht mehr die Tagesschau, die hetzen ja nur zum Krieg. Ich gehe jetzt ins Internet, wenn ich mich informieren will, sagt ein 90-Jähriger. Der glaubt nicht mehr der Tagesschau. Und das, als wir dann nach Hause gefahren sind, mein Bruder und ich, da habe ich gesagt, hast du das? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das also bürgerliches, gut bürgerliches Publikum der Tagesschau nicht mehr traut und deshalb ins Netz geht. Und das ist, glaube ich, der Zustand, den wir jetzt haben. Und die Öffentlich-Rechtlichen und die Leitmedien, die sogenannten, denen die Deutungshoheit flöten geht, die müssen stattdessen dann auf, da wären wir denn, Daniele Ganser, ich, Ken Jebsen, Herr Teusch als Verschwörungstheoretiker irgendwie ausge...
Nein, er nicht.
Er noch nicht?
Nein. Ich habe noch keinen
Verschwörungstheoretiker. Okay, nee. Wir sind ja alle keine. Ja, aber
eine Ermittlungshypothese haben wir. Aber ich möchte hier eingreifen. Ich glaube, dass für unsere Branche und damit auch fürs Publikum natürlich eine enorme Chance entstanden ist, dadurch, dass der Staat die Kontrollierenden das Meinungsmonopol verloren haben. Sie versuchen es ja enger zu machen. Sie nennen das eben dann gerne Fake News. Hat es immer schon gegeben. Ich sage nochmal Hitler-Tagebücher oder Golf von Tonkin. Zeitungsenden oder eben auch keine. Aber was mich interessiert ist, gibt es denn ein Missverständnis? Es gibt ja in Schulen keinen Medienunterricht, was ich sehr bedauere. Ist es denn ein Missverständnis, weil Otto Normalbürger, sage ich, ja immer noch davon ausgehen, ich kaufe eine Zeitung und da wird die Realität beschrieben, wie sie ist und, oder Teile davon. Und dann ist denjenigen, die darüber schreiben, daran gelegen, dass ich meine eigene Meinung bilde. Ist das ein Irrtum? Soll ich die übernehmen aus der Zeitung? Herr Ganser, wie ist es? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, nee, das, was ich interessant finde, ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen. Und als ich studiert habe, ich habe Geschichte studiert an der Universität Basel, da sind immer alle Zeitungen aufgelegen. Und wir waren so, eine kleine Gruppe, waren überzeugt, die Neue Zürcher Zeitung ist erstens die beste Zeitung der Welt und zweitens, was da drin steht, ist die Wahrheit. Wir waren halt 20, wir hatten keine Ahnung, aber wir hatten eine Meinung.
Und nochmal, Sie hatten keine Ahnung, aber Sie hatten eine Meinung.
Genau. Okay. Und wir sind danach mit dieser Neuen Zürcher Zeitung so in der Universitätsbibliothek so ein bisschen rumgelaufen, dass die Frauen sehen, dass wir gut informiert sind. Wir haben die Zeitung gar nicht gelesen. Man muss sich das mal vorstellen. Und das würde ich ja heute überhaupt nicht mehr machen, weil heute habe ich einen ganz anderen Blick. Heute sehe ich, die NZZ berichtet zu verschiedenen Themen sehr gut, aber zu anderen Themen ganz klar einfach auf der Linie der NATO und auf der Linie des Weißen Hauses. Das kann man empirisch nachweisen. Und was Sie gesagt haben, Matthias Bröckers, finde ich auch, diese Deutungshoheit, die bröckelt. Und das können wir jetzt auch wieder historisch nachweisen. Jetzt ist zum Beispiel eine neue Studie herausgekommen über die Terroranschläge vom 11. September, über dieses dritte Gebäude, WTC 7, kam eine Studie raus in Alaska von der Universität Alaska, die gesagt hat, WTC 7 ist im freien Fall während 2 Sekunden eingestürzt. Mit großer Wahrscheinlichkeit geht das nur, wenn alle Säulen gleichzeitig weg sind. Das heißt Sprengung. Ja. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben auf Rubicon und habe gesagt, die Sprengung, wir müssen über Sprengung reden am 11. September bei WTC 7. Und dann habe ich geschaut, wo wird das aufgenommen? KenFM hat es gebracht, Nachdenkseiten hat einen Artikel gebracht, in der Schweiz hat die Weltwoche eine Doppelseite gemacht, Russia Today hat darüber berichtet, Cashkurs von Dirk Müller. Das heißt, wir können natürlich einzelne Phänomene nehmen, die rausstellen und dann schauen, welche Medienmarken, es sind nur etwa 80 Medienmarken, welche nehmen das auf? Und so wird dieses Spiel mit wo kann was gesagt werden, viel transparenter. Ich finde es wirklich spannend. Ich habe heute die Süddeutsche Zeitung ganz genau gelesen. Da wird intensiv darüber berichtet, dass die Türkei jetzt in Syrien einmarschiert ist und dass das nicht geht. Aber es steht kein Wort, dass die Bundeswehr auch in Syrien ist. Und das finde ich so offensichtlich, dass man darüber sprechen müsste, weil beide, die Türkei wie auch Deutschland, berufen sich auf Terrorbekämpfung.
Noch kurz zur Ergänzung. Das habe ich gestern in einer kleinen Fußnote, ich weiß nicht, ob in der Süddeutschen oder in der Rundschau gelesen. Deutschland hat schon in diesem Jahr schon für 250 Millionen Euro Waffen an die Türkei geliefert. Das ist das Fünffache wie im Vorjahr.
Waffen an die Türkei Waffen an die Kurden im Irak.
Wir finanzieren.
Man ist mittendrin.
Ne, aber
da wird nicht darüber gesprochen.
Ja. Das ist die Verlogenheit, die man sagen muss. Ja. Jetzt haben Sie natürlich den großen Vorteil, Sie kommen sofort dran, Herr Teusch. Jetzt haben Sie natürlich den großen Vorteil, Herr Ganser, dass Sie quasi out of area von Universitäten arbeiten können. Sie sind ja unabhängig. Ja. Herr Bröckers ist fast im Altersruhestand, der kann ja aufhören, der wohnt inzwischen auch in der Schweiz zum Teil. Nein, aber bei Ihnen ist es so, Herr Teusch, Sie sind ja auch nicht noch tätig für die Klassiker. Was passiert denn mit Menschen, die noch im öffentlich-rechtlichen Betrieb irgendwie arbeiten, die dann sagen, wollen wir dich auch mal eine andere Sichtweise, die wir nicht übernehmen müssen, zu Wort kommen lassen? Was passiert mit diesen Menschen?
Also ich muss mal was anderes sagen, aber das beantworte ich jetzt mal als erstes. Stellen wir uns vor, unser gemeinsames Feindbild Klaus Kleber, also wir würden den zu einem Wochenendseminar einladen und würden mit ihm diskutieren und würden versuchen, ihn von unserer Sicht der Dinge zu überzeugen. Und es würde uns gelingen. Ja? Am Sonntagabend sagt Klaus Kleber, Leute, ihr habt mich überzeugt. Ab morgen, ich habe morgen wieder Moderation, ab morgen mache ich anderen Journalisten.
Ja. Ich schreibe die Texte jetzt selber.
Das würde Klaus Kleber journalistisch nicht überleben.
Ja? Also wenn Klaus Kleber
sagen würde... Klaus Kleber ist ersetzbar. Ja. Und er würde durch jemanden ersetzt, der zuverlässig ist. Ja? Es hat also gar keinen Sinn, Klaus Kleber zu überzeugen, und dann zu erwarten, er geht zurück ins Heute-Journal und ab dann haben wir anderen Journalismus.
Aber darf ich nachfragen, wenn er sagen würde, die Bundeswehr muss raus aus Syrien, wäre da schon den Job los?
Das weiß ich nicht, aber ich will ein anderes Beispiel bringen. Klaus Kleber hat in einer der vor ein paar Monaten im Heute-Journal eine Anmoderation zum Auftakt der Sendung, glaube ich, gebracht, wo er erzählt hat, dass die Bundeswehr mit anderen westlichen Verbündeten zu Wasser, zu Lande, ich weiß nicht, jedenfalls auf dem Weg nach Estland sei, um eine russische Aggression abzuwehren. Ja? Dann hat er eine Kunstpause gemacht und hat gesagt, ist nicht so, war jetzt nur Spaß, ja? Aber ist ein realistisches Szenario. Ja? Das ist auch von der ZDF-Chefredaktion weitestgehend so verteidigt worden, dieses Vorgehen. Ich stelle mir mal vor, er hätte das umgekehrt gemacht. Ja? Also wir haben NATO-Osterweiterung, wir haben Raketenabwehrschirme in Rumänien und Polen, wir haben einen Aufmarsch an der russischen Westgrenze. Russland fühlt sich bedroht, sieht seine Sicherheitsinteressen gefährdet. Klaus Kleber versetzt sich in die russische Seele, ja, und bringt eine Anmoderation. Heute hat auf Geheiß von Präsident Putin Russland Kräfte, militärische Kräfte in großem Stil an seine Westgrenze geworfen, um einen westlichen Angriff, der aus dem Baltikum vorgetragen wurde, abzuwehren.
Hat er nicht gemacht.
Meine Damen und Herren, war nur Spaß, ja, aber ist ein realistisches Szenario. Das hätte er journalistisch nicht überlebt. Man stelle sich am übernächsten Tag die Schlagzeile der Bild-Zeitung vor. Ne?
Ja, ja.
Was mich zu dem Punkt bringt, dass Mainstream-Medien immer noch kampagnenfähig sind. Ne? Das sieht man in den USA, in ihrem Kampf gegen Trump. Das habe ich heute auch Morgen auch im Bahnhofskiosk gesehen, also die Schlagzeile der Bild-Zeitung. Während sein Trauzeuge Erdogan Krieg führt, rechnet Özi, gemeint ist der Fußballspieler. Ne, mit Deutschland ab. Ja? Beste Propaganda. Ja?
Ja.
Und ich sehe auch, dass die Deutungshoheit bröckelt. Ja? Aber, sie bröckelt nicht schnell genug und nicht stark genug.
Okay.
Ne? Also sie sind immer noch gefährlich, sie sind immer noch kampagnenfähig. Ja? Und wenn man sich Wahlergebnisse anschaut, dann kann man jetzt auch nicht sagen, dass die jetzt...
Ich möchte, weil Sie von Deutungshoheit sprechen, der Begriff ist natürlich allgemein bekannt. Deutungshoheit kennt man es. Wenn man Eltern hat, weiß man, was Deutungshoheit ist. Und Pubertät ist, wenn man sagt, ich habe auch was zu sagen. Aber Herr Ganser, ich möchte, Sie haben darüber auch Vorträge gehalten, die sehr erfolgreich laufen. Und Sie sind ja inzwischen auch ein Medienkanal mit Dr. Danelli Ganser. Das muss man auch sagen. Das ist ein Historiker, ein Medienkanal auch und eine eigene Meinung entwickelt, die Leute erreicht. Das hat es früher nicht gegeben. Darüber freuen wir uns. Und das Ganze findet allerdings auch auf Pentagon-Medien statt. Das muss man auch sagen. Also wie frei ist das? Da kann jemand ja plötzlich sagen, zack, abschalten. Da müssen wir auch rauskommen. Aber Sie haben über Framing gesprochen. Vielleicht mal, weil wir auch junges Publikum hier haben. Was bedeutet denn Framing? Wird das zur Anwendung gebracht und hat das einen Effekt auf die Medien und wie wir denken? Was ist Framing? Kann man außerhalb von Frames denken?
Nein, also man muss zuerst das Wort begreifen. Frame ist ein englisches Wort und das heißt einfach Rahmen. Also wenn ein Bild einen Rahmen hat, ein Van Gogh-Bild mit einem Goldrahmen, sagt man auf Englisch, that's a very nice frame. Das ist ein sehr schöner Rahmen. Aber in dem Punkt, wo man es in der Propaganda-Analyse braucht, bedeutet ein Frame die Fläche, in der man denken darf. Man kann sich das so vorstellen. Billard ist ja dieses Spiel, das jeder kennt, mit den Kugeln. Und die Kugeln bewegen sich auf dem Feld in alle Richtungen, aber sie sind immer auf diesem Tisch, auf diesem Billardtisch. Und das ist der Deutungsrahmen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diesen aktuellen Konflikt Syrien nehmen, aktueller ist schon 8 Jahre, gibt es den Krieg in Syrien, aber im Moment wird eben über diese Invasion von der Türkei, die jetzt in Syrien gerade läuft, gesprochen. Und dann wird eigentlich der Frame so gelegt, dass man sagt, wir sprechen nur über die Türkei. Wir sprechen nicht über die Bundeswehr. Das wäre ein anderer Tisch sozusagen.
Ja, ja.
Weil wenn immer stehen würde, die Türkei ist in Syrien einmarschiert,
genau wie
gegen
wir.
Den Wunsch von Assad, wie es auch Merkel gemacht hat, dann wäre sozusagen der Frame wäre sofort verändert.
Ja.
Und den Frame, den kann man vorgeben, indem man nur Worte sagt. Das aktiviert den Frame. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, denken Sie nicht an ein Zebra, denkt man trotzdem an ein Zebra. Das heißt, to negate the frame is to activate the frame. Wenn man sozusagen etwas sagt...
Eine Technik, gegen die man sich nicht wehren kann.
Genau. Und darum gab es ein sehr interessantes Framing Manual für die ARD, wo eben dazu geraten wurde, dass man jenen Menschen, die diese Gebühren nicht bezahlen wollen, dass man die nicht Beitragsverweigerer nennen soll, weil sonst hört sich das an wie Kriegsdienstverweigerer.
Also das jemand, ist positiv
der,
besetzt.
Ja, einfach jemand, der Prinzipien hat und sagt, wenn die Medien Kriegspropaganda verbreiten, bezahle ich nicht. Man solle dafür ein anderes Wort nehmen, nämlich Beitragshinterzieher. Und nur, weil Hinterzieher ist etwas Hinterhältiges, jemand, der der Gemeinschaft schadet.
Ja,
und wenn
so
man jetzt Beitragshinterzieher...
Das ist ein digitaler Pranger, dann denken halt, was
genau,
macht der denn da?
Beitragsverweigerer vergleicht, und wir machen ja alle, wir beobachten Worte, wir beobachten die Wirkung von Worte, dann sieht man, es ist ein Riesenunterschied, und das war in diesem Framing Model, das sollte eigentlich nicht publik werden, aber es ist dann publik geworden, wurde halt der ARD geraten, sprecht nicht von Verweigerern, sprecht von Hinterziehern. Und darum ja, Framing wird eingesetzt und Framing ist mächtig.
Herr Teusch?
Ich will kurz auf 9-11 zurückkommen.
Sie sind das jetzt gewesen.
Da ist ja auch was geframed worden. Ja.
Ja.
Und ich war kürzlich bei einer Veranstaltung in einer großstädtischen Volkshochschule und habe da erzählt, dass ich, als 9-11 passiert ist, im Urlaub war, irgendwo in Griechenland. Und nichts mitbekommen habe. Ne? Wir haben keine Zeitungen bekommen. Ich habe zwar mitbekommen, dass da was passiert ist, aber habe es nicht weiter verfolgen können. Und habe es auch danach nicht verfolgt. Das habe ich so erzählt. Ja? Ich habe mich mit den Folgen auseinandergesetzt, also Krieg gegen den Terror und diesen Dingen, aber nicht weiter mit 9-11. Ich habe dann so ein paar Mainstream-Zeitungen gelesen, damit ich so grob informiert war. Und habe dann erzählt, dass ich erst vor ein paar Jahren erfahren habe, dass da noch ein drittes Gebäude eingestürzt ist.
Ja.
Das war also lange nach 2001. Ja?
Ja, ja.
Und das hat offenbar viele ermutigt, sich auch zu outen in dieser Weise. Ja?
Ja.
Es haben also viele Leute, inklusive des Moderators dieser Veranstaltung, gesagt, sie wussten bis zu diesem Moment, wo ich das gesagt habe, nicht, dass es dieses WTC 7 gab
und
dass das eingestürzt ist.
Wann war die Veranstaltung?
Vor ein paar Wochen.
Ah, jetzt im 2019?
Ja, ja. Der Anlass war, ich habe darüber über diese Studie der Alaska-Universität
erzählt.
Leroy
Halsey.
Ne? Und es gibt immer noch jede Menge Leute, die das überhaupt nicht wissen, ja? Dass
aber,
das eingestürzt
aber das ist.
Ne?
Auch das
und
Extreme.
Das ist doch Wahnsinn.
Das ist, weißt du,
oder?
Also wenn ich das kurz ausführen darf, ich habe sehr viele Vorträge und dann frage ich so, wie viele Gebäude sind zusammengestürzt am 11. Ja. September? Und die meisten glauben zwei. Die Twin Towers, die sind 400.
Immer noch.
Ja, immer noch. Ist aber falsch.
Ja.
Ist einfach falsch. Das ist so, wie viele Spieler gibt es auf dem Fußballfeld für eine Mannschaft?
Ja,
14. Nein, es sind 11. Also man muss wissen, wie viele Türme eingestürzt sind. Und es waren drei. Und das Wesentliche ist, dass der dritte Turm, WTC-7, wurde nicht von einem Flugzeug getroffen. Und der Frame, wenn wir wieder auf Framing zurückkommen, Sie haben hier über ausgezeichnete Arbeit geleistet, übrigens in der Aufklärung von 9-11. Aber wenn man den 9-11 Commission Report anschaut, der kam 2004 raus, 600 Seiten dick. Ich habe den mit den Geschichtsstudenten an der Universität Zürich gelesen. Da fehlt der Einsturz dieses dritten Gebäudes.
WTC-7 ist gar nicht drin.
Es ist nicht erwähnt. Das heißt, der Frame wird durch die offizielle Geschichtsschreibung der amerikanischen Regierung vorgegeben. Das Gebäude wird einfach totgeschwiegen. Und wenn man jetzt heute im 2019 in die USA fliegt und man schaut sich in New York die Gedenkstätte an, dann hat es da zwei große Löcher im Boden und dann denken alle, ja, hier hat es zwei große Löcher, weil zwei Türme eingestürzt sind. Aber auch das nochmal falsch. Es müsste da noch ein drittes Loch haben, aber da gibt es nichts.
Ich möchte in die Psychologie zurückkommen, weil wir uns die Frage stellen müssen, warum das denn immer noch so aktiv ist. Ich denke, es sind ja mindestens, es sind nicht nur drei Gebäude eingestürzt, bereits sind vier Gebäude eingestürzt, weil das große Gebäude des Vertrauens in die Medien, das ist auch eingestürzt.
Ja.
Und trotzdem ist es so, Sie haben es auch beschrieben, ich glaube, wir kennen es aus den Familien, deswegen sind wir wieder Spaltungswerkzeug Medien. Man muss sich heute, auch heute noch, sehr genau überlegen, wenn man solche Themen anschneidet, also die gegen eine offizielle Meinung verstehen, wo man das tut oder ob sich Leute wegdrehen. Ich habe das auch hier erlebt. Wir haben hier auch über das ZDF gesprochen, da waren Leute vom Heute-Journal und spätestens, als wir über das Heute-Journal haben, sie sich so weggedreht. Die glauben das wirklich, das ist Church. Die dürfen das nicht denken. Hat es vielleicht damit zu tun, dass Menschen große Probleme damit haben, mit einer Meinung, die nicht in der Gruppe bestätigt wird, außerhalb dieser Gruppe zu stehen. Ist das das, was da aktiv wird? Man möchte nicht, man fühlt sich isoliert. Ist das, was getriggert wird? Deswegen
also
möchte man das nicht.
Ich habe eine Studie dazu gelesen. Solomon Asch, der hat eine Studie gemacht mit Linien. Diese Linien, die einen waren eindeutig länger und die anderen waren eindeutig kürzer. Dann haben sie eine Gruppe genommen von 10 Menschen und 9 davon waren fake. Okay? Das waren Freunde und alle haben dann gesagt, Nein, das ist die kürzere Linie. Wir haben absichtlich auf die falsche Linie getippt und nur eine Person war unter diesen 10 und das war die echte Versuchsperson. Und es hat sich einfach gezeigt, dass der Mensch ein Gruppentier ist. Das heißt, er weiß, nach dieser blöden Umfrage mit der Linie gehen wir essen. Und da will ich mit den anderen sein. Also sage ich, ja, das ist die längste Linie, obwohl es überhaupt nicht so ist. Aber die zweite wichtige Nachricht ist, wenn nur eine einzige Person, ja, 10 Personen, eine Person ist im Test und die anderen 9 sind fake und eine von den 9 sagt, nee, ganz klar, das ist die kurze Linie. Dann schwenkt die andere Person rüber und dann sind sie 2-8, weil dann wissen sie, wenn immerhin 2, können wir zusammen essen. Und das ist der Punkt, oder? Es braucht Leute, die sich getrauen, als Erste in einer Gruppe etwas zu sagen, was der Mainstream nicht sagt.
Genau. Herr Bröckers, brauchen wir mehr Meinungspioniere?
Na, ich war ja so ein kleiner Meinungspionier.
Ja, aber eindeutig.
Bei 9/11.
Ja. Eindeutig, das muss man mal ganz klar festhalten.
Ganz anders als bei Ihnen. Ich war ja 2001 im Sommer dabei, ein Buch zu schreiben über Verschwörungstheorien. Und an dem Morgen, das war ja dann unsere Uhrzeit mittags um 2 da mit den Einstürzen und mit den Flugzeugen. Am Morgen Vormittag hatte ich mir notiert und das Kapitel war ich gerade so am Schreiben. Verschwörungstheorien reduzieren komplexe Ereignisse auf einen einfachen Sündenbock und werden deshalb gerne zu Propagandazwecken gebraucht. Das war so der Gedanke, den ich an dem Tag ventiliert habe. Und dann ruft dein Freund an, sagt, mach mal Fernsehen an, da ist was in Amerika passiert. Dann höre ich nach 45 Minuten zum ersten Mal Osama bin Laden. Okay, den kannte man schon irgendwie als Terroristen. Ich hatte den Fernseher dann bis in die Nacht laufen und irgendwie nach 2 oder 3 Stunden war eigentlich schon klar, Osama bin Laden. Es wurde nur der Name wiederholt und immer wieder.
Und so funktioniert der Frame.
So funktioniert der Frame.
Also eine Art von Gehirnwäsche.
Und dann bin ich so etwa 5-6 Tage später, ich habe dann gleich angefangen, auf Telepolis darüber zu schreiben.
Ja, ich habe das gelesen.
Und bin zu meinem Radioredakteur, SFB damals noch oder RBB schon, keine Ahnung, und habe gesagt, da hatte ich so einen 7-Minuten-Slot, da konnte man so eine Glosse frei kommentieren im Kulturbereich. Ich habe gesagt, du, ich will was machen über Mohammed Attas Koffer. Da sagt er, hä? Ich sage, ja, hast du das nicht mitgekriegt? Von 200 Koffern ist nur einer hängen geblieben da am Flughafen. Und das war der von Mohammed Atta. Und da waren alle Beweise drin. Da war ein Koran, eine Kapitänsmütze, ein Buch, wie steuere ich eine Boeing 737 und sein Testament. Und das ist doch völlig Banane, habe ich dem Redakteur gesagt. Wenn du sowas in einem Tatort-Krimi machst, dann sagt dir der Redakteur, sag mal, so eine plumpe Elefantenspur.
Schlechter Krimi.
Ja, so ein Bekennerschreiben in die Maschine nehmen, etwas
und
merkwürdig.
Und mein Redakteur, mit dem ich immer noch befreundet bin, ich habe ihm das dann schon ein bisschen übel genommen, aber nicht so wirklich, sagt, nee, Brückers. Also, du mach jedes andere Thema, aber nicht Mohammed Attas Koffer. Ich habe gesagt, ja, hör mal, ey, guck das doch mal an, das ist doch völlig irre, das ist doch gerade...
Aber wollte er nicht?
Nein. Und dann habe ich gesagt, hör zu, mein Freund, ich mache für dich nichts mehr. Ich habe dann auch nie mehr für den SFB gearbeitet, weil ich dachte, hallo, wenn die mich nicht mal eine lustige Glosse über den Koffer machen. Das war aber schon zu subversiv. Man durfte nicht sagen, dass die ganze Story...
Herr Bröckers, ich möchte hier reingrätschen. All diese Propaganda, die wir erleben, soll uns ja ready machen, dass wir sagen, okay, also nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und deswegen müssen wir dann Jugoslawien angreifen. Das geht ja alles in diese Richtung. Das heißt, sie wirkt.
Bei Jugoslawien?
Sie soll uns ready machen.
Es gibt Konzentrationslager. Das war aber nicht wahr.
Nein, aber wir gehen dann eben mit, wir haben ja diesen Gruppendruck erlegt. Das heißt, das hat schon einen Sinn, dass das jetzt gegen Russland blasen, gegen China blasen soll dazu bringen, dass junge Menschen, die sich nicht kennen, an den Fronten wieder umfallen. Wie kommen wir denn raus aus der Nummer? Weil das hat ja offensichtlich einen Effekt. Das heißt, wir stehen ja als Bürger auf der Abschlussliste. Herr Teusch, was können wir tun, um nicht wieder im Gleichschritt zu marschieren?
Zunächst mal muss ich noch mal kurz auf diesen Punkt mit dem Spaltungswerkzeug. Das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe von Medien, ja? Auch von den Verfassungsvätern nicht so gedacht. Ja?
Sie sollen das Gegenteil ist gedacht.
Sie sollen vielmehr integrieren. Ja?
Vermitteln. Medium heißt vermitteln.
Ja. Sie sollen eine umfassende Informationsgrundlage schaffen, die uns ein unabhängiges Urteil ermöglicht. Sie sollen den Diskurs organisieren, so breit wie irgend möglich, sodass sich keiner ausgeschlossen fühlt. Ja? Und ich glaube auch, dass bis zu einem gewissen Grad sie ja integrieren wollen. Ja? Sie wollen ja nicht bewusst spalten. Sie tun es objektiv, ja, aber sie wollen es eigentlich nicht. Klaus Kleber will, dass wir alle so denken wie er.
Ja.
Ja? Er will uns alle auf seine Seite bringen. Ne? Das Problem ist wirklich dieser eine Punkt, dass es jetzt Alternativen gibt, dass es Widerspruch gibt, dass die Deutungshoheit bröckelt. Und jetzt werden sie immer mehr bewusst zu Spaltungsmedien, indem sie diejenigen ausgrenzen und stigmatisieren, die kritisieren.
Nach dem Motto, ich habe ein Angebot gemacht, zu denken wie ich, jetzt macht ihr das nicht, der ist komisch.
Und zum Beispiel als Verschwörungstheoretiker oder sonst was bezeichnen, ja, um sie aus dem öffentlichen Diskurs auszugrenzen, ja. Und sich dann natürlich auch noch mal darüber echauffieren, dass die Gesellschaft zerfällt.
Aber Herr Teusch, wenn Sie sagen, Herr Kleber möchte eigentlich, dass wir uns alle integrieren, wir tun das nicht. Sind da die alternativen Medien anders? Sagen die Alternativen nicht auch, nicht denken wie Klaus Kleber, denken wie Herr Bröckers?
Also es gibt auch im alternativen Bereich die Gefahr, dass man in einer Blase lebt. Es gibt Einseitigkeiten. Auch alternative Medien sind bis zu einem gewissen Grad Lückenmedien, manchmal auch ganz bewusst. Ja. Aber ich sehe im Moment keine Alternative dazu, also zu diesem Vorgehen.
Aber was können denn die Alternativen richtiger machen? Nicht, weil ihr sagt A und wir sagen nur B.
Ich glaube, es ist noch zu früh. Also es ist ja nicht schwer, sich ein Mediensystem, ein optimal funktionierendes Mediensystem vorzustellen. Ja? Das ist eines, was sich im weitesten Sinn im Besitz der Gesellschaft befindet, von der Gesellschaft kontrolliert wird, größtmögliche individuelle Freiheit für einzelne Journalisten bietet, wieder den Stachellöcken mit Aufstieg belohnt und Ähnliches. Ja? So waren die Öffentlich-Rechtlichen ja auch mal gedacht. Ja? Man könnte sich auch öffentlich-rechtliche Printmedien vorstellen und vieles mehr. Das wäre ja alles denkbar. Die Situation ist aber komplett verfahren und sie wird sich auch nicht mehr revidieren, also verbessern lassen. Wir kommen nicht mehr zurück zu besseren Verhältnissen. Die Frankfurter Rundschau heute wird nie wieder die Frankfurter Rundschau der 70er Jahre werden. Ja? Es ist vorbei.
Lassen Sie uns
und deshalb besteht im Moment keine andere Möglichkeit, als Alternativen auf den Markt zu bringen und dann zu gucken, was sich daraus irgendwann entwickeln wird. Aber erstmal brauchen wir die Gegenmacht,
Wir brauchen vor allem auch kompetente User. Und da möchte ich jetzt mal zum letzten Drittel dieses Gesprächs vielleicht auch einen Tipps geben an diejenigen, weil wir sind ja Medienmacher, an die Medienkonsumenten, die ja in der Mehrzahl sind. Das Wort Medienkompetenz oder was Medien sind, das sollte auch, ich sage es nochmal, in unseren Bildungseinrichtungen gelehrt werden, dass man versteht, okay, Medien sind überall, du kannst dich dagegen nicht wehren, wo immerhin du kommst, Werbung, Propaganda ist, das prasselt auf dich ein, du guckst vielleicht nicht Fernsehen, sitzt den ganzen Tag vor Netflix, das ist sowas Ähnliches. Herr Ganser, Sie versuchen das ja immer wieder, wir versuchen es bei Me, Myself, Media, dass wir sagen, das Breite erzählen, nicht verkürzt erzählen, nicht aus dem Kontext erzählen. Seit es Google gibt, kann man die Informationen sich auch so holen. Was ist Ihr Rat persönlich? Wie soll man sich zu einem Ereignis, auf das man stößt, wie soll man sich informieren?
Also ich empfehle zwei Techniken. Erstens eine Mediendiät. Okay?
Nochmal.
Eine Mediendiät.
Gilt das auch für den Kanal Ganser?
Ja. Einfach gar nichts schauen. Sich zurücknehmen, in der Natur wandern, sich gut ernähren, mit Freunden sprechen. Das heißt, viele Leute sind erschöpft, weil sie zuerst Tagesschau schauen, dann heißt es irgendwie Krieg hier, Krieg dort und man hat den Durchblick nicht und zur Entspannung gibt es noch einen Tatort mit der 13-jährigen Wasserleiche. Und das zieht einfach runter, Das heißt, wenn man eine Mediendiät macht, nicht einmal KenFM schaut, auch nicht das Buch von Matthias Bröker liest oder das Buch von mir liest, einfach, man ist nur mit sich vielleicht einen Monat lang, es ist sehr, sehr schwierig, weil das würde auch bedeuten, ohne Smartphone. Ja. Aber man kann ja, wenn ein Monat zu viel ist, kann man mal einen Tag versuchen. Okay. Und dann schauen, wie geht es einem dann. Das ist das eine. Und dann die Kraft, die man dann sammelt. Ja, ich mache das immer wieder. Dann lese ich wirklich 4 Wochen nichts, schaue nichts auf YouTube, nichts auf Facebook, kein Twitter, einfach 4 Wochen nichts. Und am Anfang habe ich so, ich würde gern. Und dann kanalisiere ich das und sage, nein, das machst du jetzt nichts. Du mähst jetzt einen Rasen, das darfst du. Oder du rufst einen Freund an und sitzt mit ihm analog vis-à-vis. Oder du kochst, das darf man ja alles. Und nach der Mediendiät, also offline ist das neue Bio, guter Spruch, nach der Mediendiät rate ich, dass man ganz verschiedene Perspektiven einnimmt. Weil Nietzsche hat ja gesagt, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Auch unsere Perspektive hier ist ja unterschiedlich und trotzdem ist es wieder nur, sind es 4 mögliche Perspektiven in einem Universum von Perspektiven. Und wenn man den Spiegel liest, Klaas Relotius oder andere Autoren. Und dann vergleicht mit, was liest man in den Nachdenkseiten. Und dann schaut man ZDF und vergleicht, was berichtet denn Russia Today.
Oder Democracy Now zum Beispiel, ja.
Zum gleichen Thema. Man nimmt jetzt zum Beispiel wirklich Syrien und Bundeswehr und schaut, wie berichtet wie berichtet denn die FAZ? Und wie berichtet aber zum Beispiel der Zeitpunkt oder Infosperber oder Cashkurs? Also, und dann kann jeder, da muss man nicht Experte sein, kann jeder sehen, das sind ja ganz verschiedene Geschichten. Und ja. dann ist der Mensch in der Freiheit. Er muss eine Auswahl haben, wenn er ihm sagt, diese Frau heiratest du, das ist sie. Das ist keine Auswahl, sondern wenn man sagt, hier sind 10 Männer, du darfst dir einen aussuchen, das ist Auswahl. Weil, das also, ist bei den Medien das Gleiche.
Herr Ganser, ich möchte Auswahl. Das übernehmen, Auswahl. Viele sagen, ich gebe das bei Google ein und bekomme dann von Google eine Rankingliste. Das wäre nicht der richtige Weg.
Nein.
Da kann man ja über den Algorithmus sehr stark manipulieren. Vielen ist das noch nicht klar. Herr Bröckers, was soll man tun, um zu sagen, das ist nicht, ich nehme nicht den, das ist so ein bisschen wie Fernsehen kochen, ich habe schon mal was vorbereitet, leider kommt dann immer noch Maggi dazu. Was kann man tun, um zu sagen, eine eigene Medienkompetenz, ich gucke mir verschiedene Seiten an. Soll man zu Google gehen, soll man zu einer anderen Suchmaschine gehen oder soll man sich eine Liste zusammenbauen selber und sagen, ich gucke mir das jetzt an. Wie machen Sie das?
Also zum einen, da hat die Diät ganz recht, ja, so muss man natürlich reduzieren. Es gibt wie zum
Machen Sie ja, das auch, Mediendiät?
Nein, ich bin ja schlank, ich brauche keine
einen Kopf?
Ja, nee, ich lese dann ab und zu völlig ich lese dann Goethe.
Ja, das ja. ja
oder schreibt ein Buch über Goethe, muss man
ja,
auch sagen.
Naja, ja, das mache ja. ich dann ja. hinterher. Ja. Ja. Aber ich beschäftige mich auch oft ganz bewusst nicht mit den Dingen. Ja? Ja. So,
mit und Tagespolitik nicht.
War jetzt 10 Tage im Urlaub, da habe ich mal so kurz auf dem Handy geguckt, ja, da war irgendein Taifun in Japan oder so. Die Fußballergebnisse, die muss ich immer verfolgen, da bin ich da, das muss sein. Ansonsten empfehle ich Leuten auch, die haben mich auch nach den 9-11-Büchern und den ersten Sachen da 2002, 2003 gefragt. Und ich habe immer gesagt, schau dir CNN an und schau dir Russia Today an. Schau dir BBC an und schau dir Al Jazeera an.
Zum also, gleichen Thema.
Du, zum gleichen Thema. Du kannst nicht, wenn du nur einen Kanal schaust, umfassend informiert werden. Das Problem, wenn man jetzt genau den Effekt hat, dass dieselbe Geschichte auf ganz andere Weise erzählt wird auf diesen Kanälen.
Dass der Mensch die Frage stellt, was stimmt denn jetzt?
Genau.
Was stimmt denn, Herr Teusch?
Also, ich habe 2 Tipps.
Nur 2?
2.
An, aus.
Das darf man vielleicht auf einer Buchmesse mal sagen. Die CIA hat mal irgendwann festgestellt, dass nichts das Bewusstsein oder die Welt so verändert, kein Medium, so wie das Buch.
Ja, Bücher ja. finde ich auch. Denke, hier mehr, kann man mal einen Applaus haben. Also als auf einer Film, Buchmesse soll man Bücher lesen. Ich
mehr,
denke
als das, mehr als das Radio, mehr als das Fernsehen, ein Buch. Ja? Ein Buch kann wirklich nachhaltige Wirkung entfalten. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier über den Nahostkonflikt reden, wenn hier jetzt Leute sind, die 3 Bücher von Peter Scholl-Latour oder so jemanden zu diesem Thema gelesen haben, dann ist das so nachhaltig, dass sie gegen vieles gefeit sind. Also das Buch. Es gibt auf dem Buch, der Buchmarkt ist auch viel bunter als unsere normale aktuelle Medienlandschaft. Ja? Also im Buchmarkt gibt es unglaublich viele gute Sachen und Alternativen. Also das Buch. Und das Zweite ist, das hat mir ein erfahrener Russland-Korrespondent mal gesagt, Leute, oder Teusch, geht zu den Quellen. Verlass dich nicht drauf, was die Welt, wenn der Putin eine wichtige Rede gehalten hat, verlass dich nicht drauf auf die Zusammenfassung in der Welt oder in der FAZ oder auch nicht auf die in der New York Times. Es ist alles für dich aufbereitet, im Wortlaut, englisch übersetzt, autorisiert. Lies die Quellen, geh zu den Quellen und die Möglichkeit haben wir dank des Internets. Ne? Nicht nur viele alternative Medien, sondern wir können zu den Quellen. Es ist alles aufbereitet.
Ich möchte an dieser Stelle mal wieder auf der... Ja?
Darf ich das nachdoppeln? Weil ich finde es wirklich extrem wichtig, was Herr Teusch gerade gesagt hat. Also ein Buch ist ja zu einem Thema, jetzt bei meinem Buch sind es 400, 300 Seiten, das ist kognitiv etwas ganz anderes.
Weil Sie vernetzt arbeiten.
Ja, nee, also jeder hat im Kopf unglaublich viele Neuronen, das ist untersucht. Das sind einfach Nervenzellen. Und wenn wir etwas wiederholen, dann strukturieren sich. Es ist wie Muskeln. Wenn man eine Übung im Fitness wiederholt, stärkt sich der Muskel. Und wenn wir zu einem Thema, egal was es ist, ja, viel Information haben, haben wir hier am Schluss eine Struktur im Kopf. Jetzt, was viele Leute machen, sie haben ein Smartphone und haben nur Stückfutter. So, 2 Minuten zu dem, 2 Minuten zu dem, 2 Minuten. Das kann kognitiv nicht verarbeitet werden. Null. Es geht einfach nicht. Auch Tagesschau. Sie können eine halbe Stunde Tagesschau schauen und man soll den Selbsttest machen. Und dann soll man am Tag danach aufschreiben, was man gesehen hat. Es ist eine Nullnummer. Man weiß noch, Roger Federer hat gewonnen. Also in der Schweiz wissen wir das, weil der gewinnt oft, jetzt auch nicht mehr so oft. Aber Dinge, die einfach zu merken sind, oder Bayern hat die Meisterschaft gewonnen, das geht. Aber was jetzt die Bundeswehr in Syrien genau macht und ob da ein UNO-Sicherheitsmandat ist und wie das im Verhältnis zur Türkei ist, das kann man nicht verstehen in 2 Minuten. Und darum finde ich das, was Herr Teusch gesagt hat, etwas vom Wichtigsten jetzt von dieser Sendung. Also wir sind an der Frankfurter Buchmesse, wir alle schreiben Bücher, aber ich sage es jetzt nicht als Eigenlob auf die eigenen Bücher. Mich haben Bücher in meiner Studienzeit extrem geprägt. Die Bücher von Noam Chomsky, von William Bloom. Ich bin in die USA geflogen, habe die Autoren selber besucht, weil Bücher sind lange Informationsketten und unser Hirn kann
sehr komprimiert auch zusammengefasst.
Es kann nur mit langen Informationsketten.
Herr Ganser, ich möchte für alle, die sagen, ja, wo kriege ich denn gute Bücher? Wir sind hier auf der Buchkomplizenbühne. Da sind eben Bücher von den unterschiedlichsten Verlagen, natürlich viele Bücher von Westend, auch sehr viele Nachdrucke, weil es gibt ja eine Serie, viele Bücher, die vergriffen waren, dort für kleines Geld zu lesen. Da kann man auch einen Begriff eingeben und kriegt dann verschiedene Vorschläge. Das würde ich eben machen. Ich weiß, Lesen ist am Anfang sehr anstrengend, aber es ist eben, wenn man sich mal eingearbeitet hat in die NATO-Kriege, liest sich das weg wie Harry Potter. Ich kann es wird bloß niemals verfilmt.
Nicht die gleiche Auflage.
Würde ich mal sagen. Ich möchte zum Schluss des Gespräches noch mal etwas abheben, was uns allen natürlich und auch den Leuten hier vor Ort natürlich am Herzen liegt. Ich denke, Medien werden ja oft benutzt und missbraucht, um uns für den Krieg fit zu machen. Das ist auch so eine perverse Formulierung. Wir alle sind Freunde des Friedens. Wie wichtig ist es, dass wir bei all dem, was wir lesen, was wir aufnehmen und wo wir dann auch in eine andere Meinung gehen zu den Mainstream, dass wir dabei friedlich bleiben?
Sehr
wie wichtig ist das,
Herr Breukers? Naja, es gibt ja kaum was Friedlicheres, als auf seinem Sofa zu sitzen und ein Buch zu lesen. Ja, ne? Deshalb ist ja hier meine Parole auf der Messe seit Jahren immer, der Trend geht zum Zweitbuch. Ja. Also die Leute sollen auch ruhig noch ein zweites lesen, ja, und ein drittes. Und was hier eben gesagt wurde, dass das eine intensive Beschäftigung ist, das ist schon einfach ersichtlich daraus, dass man sich ja lange Zeit für so ein Buch nimmt. Man sitzt da mehrere Tage oder noch länger dran. Ja? Also das ist wichtig und es macht aber auch Mühe. Das ist, glaube ich, das Problem und der große sozusagen Boom oder Trend zu Kurznachrichten, dass also ganz viele, auch junge Menschen, so ein Oldschool-Buch, 300 Seiten, oh,
ja, gibt ja auch einen Trend, dass man das bereits von jemandem zusammengefasst hat lassen und dann nur die 15 Seiten drüber liest.
So
keine gute, aber ich möchte hier an die Stelle kommen, vielleicht etwas, was mir schon lange im Kopf rumgeht und vielleicht, das gibt es ja wohl auch schon, aber das sollte man eigentlich größer fahren, dass man auch regelmäßig in seiner Straße oder mit seinen Freunden Debattierclubs macht, wo sich Leute treffen in so einem größeren Wohnzimmer und dann zu einem, da liest jemand und dann zu diesem Thema miteinander spricht. Wäre das eine Möglichkeit, dass die Bevölkerung sich selbst autorisiert und sagt, wir machen da jetzt so Wohnzimmer, wo wir zu einem Thema vielleicht auch einen Dozenten einladen oder jener liest das vor und dann reden wir darüber und lernen die unterschiedlichen Sichtweisen kennen. Wie können wir das praktisch machen, diese Veränderung?
Also ich habe mal einen Grillabend veranstaltet, wo ungefähr 20 Leute da waren und ich habe an diesem Abend ein Putin-T-Shirt angezogen. Ja? Also Putin
als
in Sochi mit Sonnenbrille.
Ja.
Ja. Und habe gedacht, war gespannt, was jetzt passiert. Ja? Ob die Leute aggressiv werden oder was passiert jetzt. Ne? Es ist überhaupt nichts passiert. Ja? Einige fanden es cool und es hat eine Diskussion sich entwickelt. Ja? Und da waren alle möglichen Leute, eine Polin, alle möglichen dabei. Ne? Und es hat sich eine ganz friedliche und auch gut, dass es mal einer macht, ne? So auf diese Weise. Ne? War ein schönes Experiment, das gelungen ist.
Ne? Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Also ich halte ja viele Vorträge und manchmal mache ich Pausen, so eine halbe Stunde Pause. Und dann habe ich bei einem Vortrag gesagt, jetzt müssen alle, die hier im Raum sind, während dieser halben Stunde mit jemandem sprechen, mit dem sie noch nie gesprochen haben, und darüber sprechen, warum sie sich für das Thema Frieden interessieren. Weil mein Anliegen ist immer, die Friedensbewegung zu stärken. Und dann habe ich danach ein bisschen rumgefragt, haben Sie mit jemandem gesprochen, mit dem Sie noch nie gesprochen haben? Und einige machen es natürlich nicht. Springen dann wieder mit dem Mann oder mit der Frau oder mit dem Freund, mit dem Sie da sind. Aber einige haben es auch gemacht. Und das ist eben auch sehr, sehr interessant. Ja? Der Mensch hat eigentlich gerne den Austausch unter den anderen Menschen. Es ist ja nicht jetzt etwas, das man verordnen müsste, sondern man muss sich nur wieder getrauen und sagen, ja, sprich doch mal jemanden an, das ist nicht unhöflich. Also es ist völlig in Ordnung, in ein Gespräch zu kommen.
Und vor allem ist es, sagen wir mal, unter Freunden oder unter Bekannten wirklich oft ein Diskurs. Ja? Man lässt sich ausreden, man versucht voneinander zu lernen, man geht auf den anderen zu, während es in, sagen wir so, in einer ARD oder ZDF-Talkshow halt ein Ritual ist. Ne? wo man ja gar nicht versucht oder sich gar nicht so öffnet, dass man jetzt Fehler eingesteht oder eine falsche Ansicht korrigiert oder sowas. Ja? Es geht um die Leute vor dem Bildschirm, ja, die man anspricht und nicht den Gesprächspartner in der Runde.
Lassen Sie uns noch
das ist aber unter Privatleuten anders. Ja? Ja, da ist der Diskurs wirklich möglich.
Genau, und unter Privatleuten haben wir auch gelernt, dass es immer darum auch geht, die Meinungen des anderen zu respektieren. Ja. Ich meine, es gibt ja jetzt diese Diskussionen zwischen Vegetariern und Veganern. Okay? Diese Diskussionen sind wichtig und interessant, aber es ist ja sehr wichtig, dass der Mensch nicht seine Position absolut setzt und sagt, so wie ich hier sehe, ist es, und entweder du übernimmst meine Meinung oder du musst getötet werden, weil das ist totalitär. Und das passiert immer wieder.
Aber das erleben wir, Herr Ganser, wir erleben das ja, das Spaltungsmedium, im Moment ist das Thema Klima.
Genau, aber beim Klima finde ich genau das Gleiche ist wichtig. Man soll seine Position nach bestem Wissen und Gewissen formulieren, aber auch dem anderen seine Position zugestehen. Es kann ja nicht sein, dass wir in einer Situation sind, wo man sagt, das, was du sagst, geht nicht, du darfst es nicht mehr sagen. Ich kenne das von früher, von der Atomdiskussion. Da haben wir über Atomkraftwerke diskutiert. Ich bin ein Gegner von Atomenergie und da habe ich sehr viele spannende Gespräche gehabt. Aber auch mit Leuten, die dann gesagt haben, ich bin jetzt für Atomenergie, das finden sie eine tolle Sache, eine wichtige Sache. Und am Schluss sind wir zusammen
eine Menschheitsfamilie.
Gegangen. Ja, es ist Menschheitsfamilie. Ja. Auch wenn der andere etwas anders sieht oder zum Beispiel meine Frau hat eine andere Meinung zu Windenergie. Ich finde Windenergie gut, weil ich bin für erneuerbare Energien und sie sagt, Windenergie verschandelt die Landschaft und dann geht es schon los. Und das ist meine Frau. Also da muss man sich mal vorstellen, wenn man nicht mal in der Familie mit allen Themen einig ist, dann kann man ja nicht erwarten, also wir werden immer uneinig sein, aber darum brauchen wir eine Gesprächskultur, meiner Meinung nach, wo man mit Freude sozusagen etwas zur Kenntnis nimmt, was man nicht wusste und sagt, okay, das ist interessant.
Wir sind aber aktuell in der Situation, ich erlebe das immer wieder auf der Straße, derjenige war schwer in Ordnung, der fuhr immer Fahrrad, der war Vegetarier, jetzt wählt er die AfD. Wenn der da jetzt aussteigen würde, ich rate dich natürlich zu wählen, das heißt, das wird immer schmaler, ja, dass man das, was, wo man nicht mehr mitmachen darf und dann wird richtig gegen den geblasen,
wenn
der nicht
mehr dabei ist. Aber auch wenn er die AfD wählt, gehört er zur Menschheitsfamilie.
Gehört er zur Menschheitsfamilie.
Wenn er die CDU wählt, gehört er zur Menschheitsfamilie. Wenn er die SPD wählt, gehört er auch zur Menschheitsfamilie. Ja. Wenn er die Linke wählt,
und wenn er gar nicht,
wenn er nicht wählt, Wähler ist, ist er auch Menschheit.
Sogar Schweizer gehören zur Menschheitsfamilie.
Auch Schweizer, das ist ganz extrem. Ja.
Ich möchte noch einmal vielleicht auch als, es gibt ja so Sätze, die so Partycrasher sind. Und das ist, glaube ich, ein Frame, den wir gerne auch vorgeben, weil der sympathisch ist, dass man jedes Mal bei so einer Diskussion, wenn es um Politik geht, auf meinen Partys geht es übrigens nie um Politik. Bei uns zu Hause ist Politikverbot, das habe ich mir gesagt, ich darf nicht mehr. Meine 13-jährigen Kinder haben in der Schule noch über die NATO gesprochen, haben die Lehrer angerufen. Das war wirklich so, darf ich nicht mehr drüber reden. Aber auch, dass wenn man über Politik redet, stellen Sie ja gerne auf so einer Party die Frage, wie ist denn das eigentlich mit der UN-Menschenrechtscharta? Ist das ein Angriffskrieg? Raten Sie dazu, so in eine Party zu gehen? Sowas zu sagen?
Also, ja, klar. Also ich trage das so mit mir rum, dass wenn wir ins Gespräch kommen, sage ich sehr schnell, also am Schluss des Zweiten Weltkriegs hat man einen Fortschritt gemacht. Man hat nämlich Krieg verboten. In der UNO-Charta steht explizit, alle Mitglieder, und gemeint sind alle 193 Mitglieder der UNO, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Habe ich vorne in mein Buch reingeschrieben. Und das ist das Gewaltverbot, das ist das geltende Völkerrecht. Okay? Und auf Basis dieses Gewaltverbots ist es verboten, dass die Türkei in Syrien einmarschiert. Es ist aber auch verboten, dass Angela Merkel die Tornados in den syrischen Luftraum schickt. Weil wenn Assad die Tornados hier über Frankfurt schicken würde, dann würden alle sagen, warum sind hier syrische Tornados, oder?
Herr Bröckers, was können wir tun als User, um unsere Medien daran zu erinnern, dass auch Sie eigentlich immer sagen wollen, bei allen Meinungsverschiedenheiten Gewaltverbot und dass Sie das ja nicht tun?
Ja, klar.
Was kann man da machen? Soll man Leserbriefe schreiben oder, weil die Foren sind ja jetzt geschlossen wieder, also was kann man machen?
Da sind ja schon ein paar ganz gute Beispiele gekommen, dass man sich unterhält.
Ja, ein Gespräch, oder?
Zu dem Putin-T-Shirt-Versuch. Fällt mir noch ein, ich habe vor einiger Zeit mir mal von einem gut russischsprachigen Menschen, sind wir durch die russischen Fernsehprogramme gezappt und habe mir mal erklären lassen, was in Russland im Fernsehen so
läuft. Sprechen Sie Russisch?
Nee, kein Ton. Okay. Aber ich hatte einen vertrauenswürdigen Dolmetscher, der mir das erklärt hat. Und wir denken ja immer, ja, Russland, Staatsfernsehen, Putin, bla bla. Ja? Also, was da in den Talkshows läuft, ja, von Hardcore-Kommunisten alter Schule bis zum echten Nazi-Faschisten, die sitzen da alle und reden sich die Köpfe heiß. Sowas ist bei uns überhaupt nicht vorstellbar. Da ist ja eher tendenziell drei Stühle einer Meinung und die drei Parteien sind vertreten und vielleicht noch einer, ja, der dann, aber ansonsten wird der Meinungskorridor immer enger. Mhm. Und ich finde, den sollen wir breit machen und weit machen. Und eben auch mit Menschen und Leuten reden oder diskutieren, die eine andere Meinung haben.
Herr Teusch, ich habe eine Frage. Hinter uns steht ja ein großer Bus von Amnesty International, also dieser Menschenrechtsorganisation. Da wird eben über Folter gesprochen und was es für verschiedene Konflikte gibt. Warum ist es mir nicht gelungen? Ich habe gefragt, wie geht es denn im Moment dem Khashoggi? Was wissen wir da an neuesten Informationen? Und könnt ihr mir gerade sagen, was läuft gerade in Guantanamo, dass Sie darüber explizit keine Informationen hatten?
Wer hat ja keine
Informationen? Ja, hier Amnesty International. Das hatten die da nicht drin im Bus.
Ach so.
Und die setzen sich auch nicht für Assange ein.
Soll man da hingehen, auch als sagen, ich hätte gerne, und da soll man so ein bisschen, soll man zum ZDF gehen, soll man zur Süddeutschen Zeitung gehen und sagen, sag mal, wie sieht's denn aus, soll man so arbeiten?
Also der Druck funktioniert nur indirekt, glaube ich. Also die direkte Ansprache, das läuft ab, glaube ich, und das wird auch keine Wirkung haben. Die Wirkung ist, wenn Sie merken, dass das Publikum Ihnen die kalte Schulter zeigt oder zu Alternativen abwandert.
Ja? Das haben wir
ja. Das ist diese Art, ja, aber noch nicht genug, aber das ist die Art von Druck, die Wirkung zeigt. Mhm. Also auch das, was Sie machen, wird beobachtet. Ja?
Spaltungswerkzeug, Massenmedien, ich habe ja meinen Job beim Öffentlich-Rechtlichen gelernt, die haben mich wirklich sehr, sehr gut zu einem sehr kritischen Journalisten ausgebildet, nur ich habe es nicht vergessen, aber ich bin ja auch unabhängig. Danke an dieser Stelle an alle, die das crowdmäßig finanzieren. Gebt euch selbst einen Applaus, war großes Kino, was ihr macht, oder ist großes Kino. Eine letzte Frage, um auch diese Kollegen wieder mit ins Boot zu holen. Ich weiß, dass viele unsere Programme gucken und anders denken, aber sich das wirtschaftlich nicht leisten können. Was können wir tun, um zu sagen, okay, auch ihr habt teilweise recht, aber wollen wir uns nicht aneinander schießen? Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir mit denen, die noch im Öffentlich-Rechtlichen sind, die bei der SZ schreiben, gibt es ja auch gute Sachen, auch bei der, dass wir mit denen zusammenarbeiten, gibt es oder ist der Zug abgefahren?
Ich finde, Zusammenarbeit ist immer möglich. Es ist, jeder Mensch kann immer wieder auf einen anderen Menschen zugehen, auch wenn man sich echt fest gestritten hat. Also es ist möglich, dass sich die Eltern mit den Kindern verstreiten und 2 Jahre nicht telefonieren und dann macht wieder jemand den ersten Schritt, nimmt den Hörer und sagt, eigentlich ist das nicht die beste Art, wie wir zusammen umgehen können. Und ich glaube, an diesem Zustand sind wir. Zum Beispiel die Weltwoche in der Schweiz hat diesen Artikel über den Einsturz des dritten Gebäudes jetzt im September 2019 gedruckt. Die haben mich angerufen und gesagt, Herr Ganser, wir wissen, das ist ein schwieriges Thema und es wurde schon viel gestritten und auch in der Redaktion sind wir uns überhaupt nicht einig. Aber wir haben uns trotzdem jetzt eigentlich gesagt, es muss doch die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen.
Aber Sie wurden doch sofort via Twitter von den Politikern
dass
Sie
egal.
Spinner sind.
Aber das muss man auch gelassen nehmen. Also alle Menschen, die sich getrauen, ihre Meinung öffentlich zu sagen, egal, weil mit dem T-Shirt von Putin hinstehen oder auch mit dem T-Shirt von Trump oder Erdogan oder was auch immer.
Bayern München,
einfach eigene Meinung haben und sagen, ich bin jetzt Veganer, ich finde das am besten oder ich bin für Windenergie oder ich bin für Elektromobilität oder ich bin für den Westend Verlag oder ich bin ein Fan von Matthias Bröckers, ist egal. Aber was auch immer man sagt, dass man es friedlich sagt, das ist das Erste. Und dass man aber auch getraut, sich das zu sagen, weil was dem Menschen nicht gut tut, ist, wenn er sich selber unterdrückt, ja. Wenn er etwas denkt, aber er getraut sich es niemandem zu sagen, das bin ich der Meinung, tut einem nicht gut. Es ist viel schöner, man sagt es im Bewusstsein, dass viele andere eine andere Meinung haben. Das ist auch okay und es wird immer so sein.
Wir sind hier auf der Buchkomplizenbühne. Unsere Zeit ist schon längst abgelaufen, aber das macht überhaupt nichts. Ich habe, weil wir hier auf der Buchmesse sind, noch eine letzte Frage an Sie und ich würde Sie bitten, eine kurze Antwort zu geben. Können Sie, müssen Sie nicht, es ist ein freies Land. Ich möchte von Ihnen nämlich wissen, welches Buch Sie aktuell lesen oder zuletzt gelesen haben. Herr Teusch, das ist das aktuelle Buch, an dem Sie, nicht was Sie selber machen, sondern was Sie lesen.
Ich lese gerade wieder Anna Karenina von Tolstoi.
Das war ja klar. Ja, wunderbar. Herr Bröckers.
Ich habe gerade gelesen mit großem Interesse und großer Begeisterung die Biografie von Edward Snowden, seine Autobiografie.
Großartiges, ja.
Permanent Record. Permanent Record. Wirklich kann ich allen nur empfehlen. Ein toller Typ, der Edward Snowden, der aus ganz, ja, militärischen Verhältnissen. Sein Vater bei der Küstenwache, der Opa war ein hoher Militär, ein ganz biederer, braver Amerikaner, Patriot.
Und Sie haben ja auch ein Jobangebot, nämlich? Was soll der
Herr? Ich habe Ihnen einen Job angeboten, aber ich habe den Job leider nicht zu vergeben. Ich möchte, dass Edward Snowden Asyl in Deutschland kriegt und Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung wird. Es gibt keinen kompetenteren dafür.
Ja. Und Herr Ganser, welches Buch lesen Sie im Moment?
Ich habe gerade Rainer Maßfeld gelesen, Warum schweigen die Lämmer? Und ich habe jetzt gerade sehr viel zur US-Außenpolitik gelesen, nochmal Noam Chomsky, William Bloom, auch Michael Lüders. Mhm. Gut. Das sind die Bücher, die ich im Moment lese.
Ich habe zuletzt eine Fahne gelesen, das Buch ist noch gar nicht da. Ja. Sonst hat man bei mir eigentlich keine Fahne, weil ich trinke ja keinen Alkohol, jedenfalls ganz selten. Und das Buch ist von Hermann Plopper, das aktuelle Buch von Hermann Plopper. Fantastisch, ganz großartig. Ich dachte immer, ich kenne mich aus, ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn ich mal diesen Hermann Plopper lese. Also das neue Buch von Hermann Plopper, der wird auch hier erscheinen, kann ich nur dringend empfehlen. Das ist der ganz große Wahnsinn, es hat mit Geschichte zu tun. Überblick, eben der ganz große Film, die letzten 150 Jahre, was spielt sich ab? Und da können wir eben auch Muster erkennen, sagen, aha, ist immer wieder dieselbe Nummer, dass wir nicht auf diesen Trick reinfallen.
Ich will noch was sagen, natürlich. Ganz zum Schluss. Ich finde es übrigens gut, dass Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommen hat.
Ja, finde ich. Ich habe auch nichts dagegen. Ich bin kein Handke-Fan. Ich war ja lange Literaturredakteur in den 80ern und so. Kenne viel von Handke.
Nein, ich sage es deshalb, weil ich es auch wieder in Bezug auf die Mainstream-Medien halt bezeichnet finde, wie darauf reagiert wird. Hm?
Ja. Herr Teusch, Herr Bröckers und Herr Ganser, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen hier auf unsere Buchkomplizenbühne. Und jetzt geht's in die Autogrammstunde, selber schuld. Vielen Dank. Ja, das ist Frankfurt, Freunde.